Wir haben ja im Sommer ganz verschiedene Themen und heute habe ich ein Thema, da gebe ich zu, man würde das als Clickbait bezeichnen. Also wer weiß, was Clickbait ist, gell, wenn du online rumsuchst und das ist ein Titel, dann denkst du, was, das stimmt wirklich? Und dann klickst du es an, gell, weil der Titel, der irgendwie, das passt doch nicht, stimmt das wirklich? Und so, ich gebe es zu, der Titel heute ist Der Himmel ist überbewertet. Aber es ist nicht diese Art von Clickbait, wo dann der Redner noch zwei Sätze sagt, eigentlich meine ich genau das Gegenteil. Nein, ich stehe 100% hinter dieser Aussage. Und spätestens jetzt hoffe ich, dass du dir große Fragen stellst. Da vorne steht ein Pastor, was sagt der da? Vielleicht bist du heute zu Gast da, fragst dir, welche Gemeinde bin ich da gelandet? Na, habidere. Ich werde es nicht gleich auflösen, natürlich. Ein bisschen Spannung muss ja sein, gell? Aber ich habe die Befürchtung, ich werde diesem Thema nicht gerecht werden heute. Den Himmel gerecht zu werden oder das, über das wir da reden wollen. Aber die Frage, mit der ich heute beginnen möchte, ist: Was glaubst du über den Himmel? Woher kommt dein Verständnis oder dein Bild vom Himmel? Und ich habe eine Behauptung oder eine Vermutung, dass dein Verständnis und dein Bild vom Himmel, egal ob du jetzt Christ bist oder vielleicht Jesus gar nicht kennst, stark geprägt ist, auch von unserer Kultur. Und unsere Kultur, wie schaut es da aus? Wir kennen alle diese Witze, oder? Jemand verstirbt und dann landet er bei den Wolken, da war es der Steve Jobs schwebt da auf den Wolken. Oder die Engel wollen ein bisschen Spaß haben, leider im Himmel nicht erlaubt. Gell. Das sind so die ersten Assoziationen, die viele von uns unweigerlich haben, wenn wir über den Himmel nachdenken. Das Problem ist, wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen, eigentlich aufgefordert sind, auf den Himmel zu freuen. Zum Beispiel in Philipper heißt es: Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Mich verlangt danach, bei Christus, bei Jesus zu sein. Im Hebräer: Denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieses aktive danach Verlangen, danach Suchen, danach Streben ist etwas, was Teil von dir ist, wenn du ein Nachfolger Jesus bist. Jetzt haben wir aber ein Problem. Andererseits haben wir diese Vorstellung vom Himmel, die geprägt wird in unserer Zeit und unserer Kultur. Und andererseits soll man es darauf freuen, gell? Und vielleicht geht es dir so, wie ein Mann das einmal beschrieben hat. Der hat das so beschrieben: Fast jeder Christ, mit dem ich gesprochen habe, hatte diese Idee, dass die Ewigkeit ein nie endender Gottesdienst ist. Wir haben diese Vorstellung eines nie endenden Lobpreisblocks im Himmel. Eine Hymne nach der anderen, für immer und ewig. Amen. Und dann sinkt unser Herz. Für immer und ewig? Das ist alles? Das ist die gute Nachricht? Und dann seufzen wir und fühlen uns schuldig, weil wir nicht geistlicher sind. Wir verzagen und gehen zurück zur Gegenwart, um dort echtes Leben zu finden. Ich glaube, ihr dürft nicht John Eldridge und auch mich jetzt nicht voll verstehen. Ich liebe es, Gott anzubeten. Es war jetzt wunderbar, da diese Lieder zu singen, gemeinsam. Aber ist das alles? Ist das der Himmel? Für alle Ewigkeiten, immer und ewig, singen wir Gott Lieder. Juhu. Vielleicht spürst du oder vielleicht erlebst du gerade dieses Herz in dir. Einerseits sagst du, ja, ich will ja. Andererseits denkst du, ja, aber Und dann kann ich verstehen, und vielleicht hast du das gehabt, kommt dein Arbeitskollege zu dir und sagt, hey, du bist ja Christ, gell? Du glaubst an den Himmel? Also, wie ist denn das eigentlich dort, gell? Also, wie wird denn das sein? Und was macht man da eigentlich? Und ist das nicht nur einfach für Leute, die nicht mit dem Leben dort zurechtkommen, das halt irgendwie eine Hoffnung haben, alles schön, groß, flockig und schön? Und erzähl mal ein bisschen. Kennst du das? Und dann stehst du da und sagst, ja, es wird schön, aber wie genau, weiß ich nicht. Gell? Und was steht dem gegenüber? Dem gegenüber steht, wie wir schon gelesen haben oder gehört haben, Billionen von Sternen. Diese Schöpfung, die einfach gewaltig ist. wunderschöne Berge, eine Schöpfung, wo wir einfach nur staunen können, wo wir uns freuen. Kreative Tiere, wo wir einfach nur lachen können, wo wir uns denken, wow, wie genial, wie schön ist das. Einfach im Wald zu stehen, die Bäume rundherum, es ist kühl, es ist schön. Gottes Schöpfung zu bestaunen. An einem Bergsee zu schwimmen. Zu staunen über Orte, wo man sich denkt, wie ist das überhaupt möglich? Die Majestät Gottes. Und das nehmen wir ein Blatt mit Pollenkörner drauf. Das ist Pollen. Schauen ganz rein und auch im ganz Kleinsten können wir einfach nur staunen. Und ich kann dann verstehen, wenn Leute dann sich denken, ja, also ich habe einerseits diese Welt, die echt so schön ist und so wunderbar und gewaltig, und andererseits diese nebulöse irgendwie Vorstellung vom Himmel. Also ich nehme das, gell. Kannst du es vielleicht ein bisschen nachvollziehen? Vielleicht geht es dir vielleicht auch selber so, wenn du ganz ehrlich mit dir bist. Und einer der spannendsten Verse, den ich in diesem Thema gefunden habe, ein Vers, den ich nicht sehr oft zitiert sehe, ist der folgende. Du hast in Offenbarung 13, Vers 6, Satan riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen ihn, gegen Gott aus. Er verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Satan wird da beschrieben in der Offenbarung, wie er gegen Gott redet, über Gott lästert und seine heilige Wohnung. Was ist das? Der Himmel. Wie er sich lächerlich macht über den Himmel. Und ich glaube, wenn wir das Bild betrachten, was unsere Welt vom Himmel hat, dann macht er das recht gut. Das ist relativ lächerlich, oder? Die Vorstellung unserer Kultur, unserer Zeit, wie das vielleicht sein könnte, was das ist. Er verhöhnt es, alle, die dort sind. Eins weiter noch. Also das ist schon mal gehört, schon mal drüber nachgedacht. So, es macht Sinn, darüber nachzudenken. Okay, wie ist das dann wirklich? Wie schaut das aus? Und wenn wir dann in der Bibel lesen, die Bibel endet mit folgenden Versen in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, die waren vergangen. Und das Meer, das gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, ich mache alles neu. Und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaft und gewiss. Und er sprach, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Da wird beschrieben, wie diese Erde, wie diese Welt endet. Was die Hoffnung ist. Und was ist diese Hoffnung? Da steht, einen neuen Himmel und eine neue Erde, die herunterkommt. Da wird beschrieben, wie Gott zu den Menschen kommt und wohnt bei ihnen. Es ist die Heirat zwischen Himmel und Erde. Und auch die Ehe, die wir haben, ist ein Bild genau für das, was da passiert. Die Heirat zwischen Himmel und Erde ist die Hoffnung der Bibel. So endet dieses Buch mit diesem großen Ziel. Und jemand hat einmal gesagt, wenn wir das lesen, registrieren wir sofort, wie stark sich dieses Bild von all den vermeintlichen christlichen Szenarien unterscheidet, die damit enden, dass der Christ als Seele in den Himmel geht, nackt und ungeschminkt, um mit Angst und Zittern seinem Schöpfer zu begegnen. Das ist ein bisschen anders wie das, was wir da gerade gelesen haben, diese Hochzeit zwischen Himmel und Erde, wo der Himmel zur Erde zurückkommt, zusammenkommt. Und jemand hat es dann so zusammengefasst, und das ist für mich so die Zusammenfassung von dem, wie wir es verstehen in unserer Zeit. Wenn jemand versucht, einen Appetit für eine körperlose Existenz, in einem nicht physikalischen Himmel zu wecken. Verstehst du das? Also wenn jemand versucht, sich den Himmel oder sich darauf zu freuen, auf dieses nebulöse, nicht wolkige, nicht entstehende, nicht physikalische Himmel, dann ist es ungefähr so, als würde man versuchen, einen Appetit für einen Kieselstein zu entwickeln. Warum? Warum? Warum ist das so und wie konnte es sein? Ist es wirklich so? Und da müssen wir zwei Schritte zurück machen und jetzt traue ich euch ein bisschen was zu. Es ist ja Sommer, ihr habt ja Urlaub, ihr habt ja noch Kapazität im Kopf, gell, zu denken. Gell. Aber da müssen wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen zu einem Mann, den viele von uns kennen. Aber dieser Mann hat einen Einfluss gehabt auf unsere Zeit. Wir leben ja in einer Kultur, die ist eigentlich geprägt von der griechischen Kultur. Und die griechische Kultur hat viele Philosophen gehabt und einer der einflussreichsten, das war der da, der Platon. Schüler vom Sokrates. Und der Platon hat diese Idee gehabt, dass es das Universum und alles, was es gibt, gibt zwei Bereiche. Es gibt diesen einen Bereich, das ist die obere Welt. Diese obere Welt ist voll von Formen und Ideen und da ist alles perfekt. Das ist dieser perfekte Bereich. Und in diesem Bereich gibt es keine Zeit. Und es gibt auch keinen Raum. Es ist nichts, was du angreifen kannst, sondern es gibt keinen Raum, keine Zeit. Das ist das Perfekte. Und dann gibt es das Zweite, das ist diese materielle Welt oder diese untere Welt, sagt er. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und alles, was wir da sehen, das ist eigentlich nur ein Abbild von dem Echten. Jeden Baum, den du gesehen hast, ist ein Abbild von diesem echten, richtigen, schönen Baum, den es dort gibt, in diesem oberen Welt. Jede schöne Sache, die du erlebt hast, ist nur ein kleines Abbild von dem echten, richtigen. Und diese jetzige Welt, die kannst du angreifen. Und seine ganze Philosophie ist darauf aufgebaut, in diese obere Welt zu kommen. Und der Platon hat einen großen Einfluss gehabt. Und er hat mit seinen Lehren auch die ersten Christen, in den ersten Jahrhunderten haben viele Christen mit seinen Ideen gerungen und auch manche Ideen sind auch in unserer Zeit, unserer Kultur gelandet. Und deshalb ist es so, dass für viele von uns das Materielle irgendwie nicht ganz so gut ist, wie dieses Unsichtbare, das bei Gott, das im Himmel. Oder? Der Platon geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, du als Mensch, du bestehst aus Seele und Körper und das echte Du, das ist die Seele. Und dein Ziel ist es, dass diese Seele befreit wird, er sagt sogar, das ist ein Gefängnis, aus diesem Gefängnis des Körpers hinaus in diese obere Welt. Das ist das Ziel. Diese Loslösung von diesem Materiellen da, weg von dem hinaus in diese formlose obere Welt. Was sagt die Bibel dazu? Es hört sich manches richtig an, gell? Und interessant, aber es ist falsch. Es ist nicht, wie die Bibel uns selbst oder diese Welt beschreibt. Sondern wie ist das? Wenn wir in der Bibel sehen, dann sehen wir, wir sind aus einem Körper und einer Seele und einem Geist entwickelt. Aber du, das wahre Du, ich habe es einmal so bezeichnet, das ist beides, es ist eine Einheit. Gott hat uns als Wesen geschaffen, lesen wir ganz am Anfang, als Einheit von Körper und Seele. Gott schafft diesen Körper und er bläst dann hinein in den Nase Adams, den Lebensatem. Es ist eine Einheit, es gehört zusammen. Und beides hat Gott geschaffen. Und beides ist gut. Beides ist durch und durch gut. Nach 7 Tagen sagt Gott, und es war gut. Es war sogar sehr gut. Das ist anders, wie das, was der Platon gesagt hat. Und dann, was ist das Zweite? Die Schöpfung, wie sie ist, ist gut. Die Schöpfung, wie sie ist, ist gut. Gott hat sie gut geschaffen. Und Gott hat sie nicht nur gut geschaffen, sondern Gott hat sie für uns geschaffen. Dieser Planet ist für uns. Ist ein Geschenk Gottes an uns. Gott hat ihn gut gemacht für uns. Und hat uns dort hineingesetzt. In diesen Garten. Und so wir sehen, vielleicht siehst du ein bisschen diesen Einfluss, den die griechische Philosophie da gehabt hat, auch auf unser Verständnis. Auch wenn wir schon lange Christen sind, tun wir uns manchmal mit dieser Idee ein bisschen schwer, dass wirklich auch das da alles gut ist. Dass Gott das auch gemacht hat. Weil diese Welt ist gefallen. Und da komme ich jetzt endlich zu der Auflösung meiner Behauptung, diese Überbewertung. Wir sehen nämlich wie am Anfang, wie Gott das geschaffen hat, wie die Schöpfung gut war. Und wir sehen aber dann auch, wie diese Schöpfung dann gefallen ist. Und dann sehen wir, wie Jesus gekommen ist und wie er gestorben ist und auferstanden ist. Und wie es dann heißt, Herr, er ist der Erstling, der Erste, der aufersteht. Dieser Vorgeschmack. Und dann ist unsere Vorstellung, also du bist da irgendwo, ja, gell? Und dann kommt der Himmel. Hört sich gut an, oder? Aber auch das ist nicht biblisch. Ich bin ein bisschen radikal heute, ich weiß, ja. Aber das ist nicht biblisch. Und vielleicht kommt es, ah ja, stimmt, genau. Es ist noch die neue Schöpfung am Ende, gell? Aber auch das ist nicht biblisch. Sondern von was rede ich? Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir, wenn Menschen sterben, was passiert? Ich habe gerade gestern eine traurige Nachricht gekriegt. Viele von euch, oder manche von euch werden sie kennen, die Ellie Lang ist gestorben. Und ja, werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen, aber die Ellie ist gestorben. Sie war früher ein Teil dieser Gemeinde. Wo ist sie jetzt? Herr, und wir haben gute Nachrichten. Als Jesus am Kreuz ist mit dem Verbrecher, gell, und er redet mit ihm, und dieser Verbrecher bekennt sich ihm an. Und da sagt Jesus zu ihm, was? Er sagt, noch heute wirst du bei mir sein. Die Bibel ist ganz klar, wenn wir sterben, wir gehen zu Gott. Wir gehen zu Gott. Ja, es gibt diesen Himmel. So die Ellie ist jetzt bei Gott. Aber die Geschichte endet nicht da. Auch unsere Geschichte endet nicht in dem Moment, in dem wir sterben. Sondern Gottes Plan, wie wir es vielleicht schon ein bisschen gesehen haben in der Bibel, der ist größer. Der ist gewaltiger. Und so, wir sehen da eigentlich zwei Teile. Und manche Theologen nennen diesen ersten Teil diesen gegenwärtigen Himmel oder zwischenzeitlichen Himmel. Jesus nennt ihn Paradies. Dort gehen wir hin, wenn wir sterben. Aber spannend ist, wir kriegen manchmal so ein paar Einblicke in diese Zeit dort. In der Bibel lesen wir in Offenbarung und anderen Stellen in der Bibel. Und weißt du, was absolut faszinierend ist? Die Leute, die dort sind, die warten. Sag ich, was warten die? Sind die bei Gott, bei Jesus? Alles ist doch super, oder? Die warten. Die warten auf etwas. Da ist noch etwas. Was rede ich da? Vom eigentlichen Ziel dieser Schöpfung, vom eigentlichen dem, was Gott sich ausgedacht hat, nämlich von der neuen Schöpfung, vom neuen Himmel und der neuen Erde, vom, oder manche sagen diesen endgültigen Himmel. Ich lese nur einen kurzen Einblick von einem dieser Einblicke, die wir sehen in Offenbarung 6. Vers 10 kriegen wir so einen Einblick, da sehen wir die Märtyrer, die Christen, die gestorben sind auf dieser Welt und sie stehen vor dem Thron Gottes, sie sind mit Jesus, mit Gott. Und jetzt sagen, ja, alles ist super, wir haben keine Gedanken mehr an diese Welt, was da passiert ist. Aber das ist nicht so. Sondern sie riefen mit lauter Stimme, Offenbarung 6, Vers 10, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. In anderen Worten, wie lange dauert es noch, bis Gerechtigkeit ist auf dieser Welt? Bis du hinforttust mit allen Ungerechtigkeit, allen Leid? Wie lange dauert es noch? Das ist nicht dieses Bild von Menschen, die bei Gott sind, auf einer Wolke schweben und vergessen haben, was passiert ist, sondern immer wieder, wenn wir davon lesen, dann sehen wir, dass die Menschen, die auch da sind, involviert sind in gewisser Art und Weise in dem, was auch auf dieser Welt passiert. Und noch warten auf etwas. Es sind noch ein paar andere Verse, lese ich jetzt gar nicht vor, ich habe gar nicht so viel Zeit. Das haben wir alles gerade gelesen. Aber ich möchte noch mit uns einen Abschnitt lesen aus Römer 8. Also wir sehen da, wie könnt ihr gerne nachlesen, diese Verse. Wir sehen da, wie die Menschen in diesem gegenwärtigen Himmel, in der Gegenwart Gottes, noch warten auf das, auf diese neue Schöpfung. Und in Römer 8 beschreibt Paulus, wie auch diese Schöpfung selbst wartet. In Römer 8, ich lese Vers 13, da heißt, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Hast du das gehört? Die Schöpfung sehnt sich mit gespannter Erwartung und die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung wird beschrieben wie eine Frau, die kurz vor der Geburt ist, die in Wehen liegt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Frau erlebt hast oder du das selbst erlebt hast, vor der Geburt oder während der Geburt, die sich freut, wann ist das vorbei, wann ist endlich dieser Moment da. So wird diese Schöpfung beschrieben. Und es kommt dieser Moment. Wir haben diese Erwartung dieser neuen Schöpfung. Siehst du, wie dieses Bild der Hoffnung und der Erwartung dieser neuen Schöpfung anders ist, wie dieses Bild, was auch ein bisschen platonisch gefärbt ist, von mein Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. Dieses Bild ist nämlich das, hey, Gott schafft eine neue Erde und er fügt Himmel und Erde zusammen. Nicht wir gehen zu Gott, das stimmt schon, aber das Eigentliche, das Endgültige ist, Gott kommt zu uns. Gott kommt zu uns, Gott kommt auf diese Erde. In Philipper 3 heißt, kennt ihr alle diesen Vers, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind alle Bürger des Himmels, wenn wir Nachfolger Jesus sind. Aber dann heißt es, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten als den Retter. Die Hoffnung ist nicht, dass ich zu Jesus gehe eines Tages, und das wird vielleicht passieren, manche von uns werden vorher sterben, vielleicht alle werden zu ihm gehen, aber dann die Hoffnung ist, dass er zurückkommt. Diese Hochzeit von Himmel und Erde. Ich finde diese Formulierung von jemandem so passend. Der hat einmal gesagt, ja, das ist auch interessant. Unsere Bestimmung ist irdisch, eine neue Erde. Eine Erde erlöst und umgestaltet. Eine Erde mit dem Himmel wieder vereinigt. Aber trotzdem, eine Erde. Billy Graham hat das so gesagt. Die Bibel sagt uns, dass Gott den Himmel auf Erden bringen wird. Und dann wird er bei seinem Volk wohnen. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann steigt mein Verstand aus. Dieser Gott, der Geist ist, der braucht keinen Himmel, der braucht keine Erde, braucht nichts Materielles. Aber er schafft es und er sagt, hey, er wird in alle Ewigkeiten mit uns in dieser neuen Schöpfung leben. Genauso wie im Garten Eden. Genauso, wie Gott sich das gedacht hat im Garten Eden. Genauso, wie es ursprünglich hätte sein sollen. Und ich liebe C.S. Lewis, viele von uns kennen C.S. Lewis, der hat Bücher geschrieben, gell? Aber ganz am Ende endet sein Buch damit, dass Narnia überflutet wird und alle fliehen aus Narnia. Und das ist falsch. Das ist nicht die Hoffnung der Bibel. Die Hoffnung der Bibel ist dieser neue Himmel, neue Erde, dieser erneuerte Himmel, neue Erde. Und jemand hat das Ganze, und damit möchte ich diesen Teil abschließen, hat er so gesagt, der Fokus der Bibel ist nicht auf ein Leben nach dem Tod. Sondern der Fokus der Bibel ist noch auf dem Leben, nach dem Leben, nach dem Tod. Verstehst du, was er damit sagt? Und jetzt, vielleicht, wenn wir jetzt anfangen, so ein bisschen drüber nachzudenken. Wie wird denn das sein? Eine neue Schöpfung, eine neue Erde, ein neuer Himmel. Gott mit uns. Und da fangen wir an, ein bisschen drüber nachzudenken und die Implikationen von dem, könnt ihr jetzt lang darüber reden, und ich habe schon vorher gesagt, ich werde mich bei dem Thema übernehmen, ich werde nicht gerecht werden. Aber nur darüber nachzudenken, was heißt denn das? Wir werden in dieser neuen Schöpfung herrschen. Das heißt, wir werden Engel richten, um die 12 Steine Israels zu richten, wir werden als Könige auf der Erde herrschen und so weiter. In Narnia, um C.S. Lewis ein bisschen zu redeemen, gell, da hat er einen Gedanken, der wieder richtig ist, wo er sagt, hey, wo Aslan kommt und diese vier Kinder, sie werden eingesetzt als Könige und dann geht er wieder. Und er gibt ihnen Narnia zu regieren. Das ist das Bild, was wir da sehen. Wir werden herrschen. Wenn du ganz am Anfang in der Bibel liest, was war denn der Auftrag Gottes an Adam und Eva? Zu herrschen. Und das Wort, können wir jetzt auch lange drüber reden, das Wort hat manchmal ein bisschen einen negativen Beigeschmack, oder? Was nicht, bis dir geht. Mir geht es manchmal so, herrschen, das klingt so autoritativ. Gell? Was heißt denn das? Was heißt denn das zu herrschen? Es heißt, die Verantwortung zu übernehmen für das. Es heißt zu forschen, es heißt zu entdecken, den Garten Eden, der klein angefangen hat, auf die ganze Erde rauszutragen. Gottes Herrlichkeit soll die ganze Erde überströmen. Es heißt, Gott näher kennenzulernen, es heißt, zu schauen auf die Tiere, auf diese Schöpfung, es heißt, zu bauen, es heißt, kreativ zu sein, diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, auszuleben und Kunst, Kultur, was auch immer, diese Welt zu gestalten. Das Bild, und kommt es nicht raus, ich habe immer wieder Bilder von meinen Kindern, gell, das ist halt so, ne? Eine Gemeinde lebt mit dem Leben seines Pastors mit, habe ich einmal gehört, das stimmt, ja. Es ist spannend, wenn in Emmet ein paar Bausteine gibt, ich weiß nicht, was er damit machen wird. Absolut keine Ahnung, aber ich schaue zu, bin gespannt. Wie er wird einen Zug bauen, gell? Keine Ahnung, aber er macht es. Und so stelle ich mir Gott auch vor. Gott sagt, hey, da hast du diese Bausteine, da hast du diese Erde. Hey, was wollt ihr damit machen? Gestaltet. Entwickelt, forscht, staunt. Das ist das Bild, was wir da sehen, ganz am Anfang im Garten Eden. Und jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken. In dieser neuen Schöpfung ist genau das gleiche Bild von diesem Herrschen, wo Gott sagt, hey, ich habe ja alles neu gemacht, meine Kinder. Und jetzt bin ich absolut gespannt, was ihr damit machen werdet. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber da kommt Vorfreude auf. Denk mal, wow, Gott, das traust du mir uns zu? Wirklich? Was? Und da fangen wir an, drüber nachzudenken. Und ich möchte mit dem enden. Vielleicht denkst du dir, okay, Raffi, ich habe dich, glaube ich, verstanden. Du sagst, der Himmel ist überbewertet. Das, was wir manchmal so uns vorstellen, ja, vom Himmel, wir gehen in den Himmel und da sind wir bei Gott und das ist schön und wir sollten uns darüber freuen. Raffi, du sagst, die eigentliche Erwartung der Hoffnung ist diese neue Schöpfung. Aber was für einen Unterschied macht das schon? So oder so bin ich bei Gott. Du hast absolut recht. Der Ellie Lang mangelt es gerade an nichts. Und sie hat absolute Freude daran, in der Gegenwart ihres Gottes zu sein. Menschen, die wir verloren haben, die gestorben sind, die wir kennen, mangelt es an nichts. Aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, sie warten noch. Sie freuen sich, sie schauen auch nach vorne auf das. Warum? Was heißt das jetzt für uns? Und ich würde so sagen, ich habe vier kurze Sachen. Das erste ist, das heißt, dass dieses Leben, diese neue Schöpfung schon jetzt beginnen kann. Was meine ich damit? Wenn wir über das ewige Leben nachdenken, vielleicht auch wenn du Gott noch nicht kennst und so, dann denkst du dir, ja, die Christen, die reden immer drüber, eben mit Gott zu sein. Gell? Und als Jesus einmal betet, beschreibt er das aber anders. Das sagt er, ewiges Leben ist was? In Johannes 17,3. Es ist, dich zu kennen. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist ewiges Leben. Das ist neues Leben. Das ist was Gott jetzt schon anbieten möchte. Diese neue Kreatur zu machen. Absolut spannend. Da habe ich jetzt auch keine Zeit, drüber zu reden. Aber diese neue Schöpfung, die Gott in uns macht, in dir machen möchte, wenn du Christ, wenn du gläubig wirst, wenn du Nachfolger Jesu wirst, die ist wie ein Spiegelbild von dem, was er in der ganzen Schöpfung macht. Und das ist ein kleiner Vorgeschmack. Das, was er jetzt bei dir schon macht oder machen möchte, diese neue Kreatur, ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann einmal noch kommen wird. Und Ostern ist dann diese volle Vorfreude. Ostern bedeutet, Jesus ist auferstanden. Diese neue Schöpfung, die fängt schon jetzt an. Ja, wir sind schon nicht im neuen Himmel, neuen Erde, aber Gott hat gesagt, ich fange jetzt schon an, kleine neue Geschöpfe auf dieser Erde zu platzieren, zu erneuern. Das Wort, was da verwendet wird im Griechischen, ist erneuern. Er erneuert uns von innen heraus. Ich bin immer noch der Raffi, wie Christ bin, oder der Reinhold ist immer noch der Reinhold, bevor er gläubig war und jetzt, wo er gläubig ist, ist gleich, aber er ist erneuert, da ist was neu. Wie ist schlussendlich das Gebet, was wir von Jesus aufgetragen kriegen? Dein Reich komme. Es ist nicht dieses Gebet, Vater, lass mich zu dir gehen. Es ist dieses Gebet, dein Reich komme. Vater, der Himmel soll auf Erden kommen. Und ich kann ein kleines Stück von diesem Himmel auf Erden jetzt erleben. Ich kann Gott jetzt erleben, so wie es in dieser neuen Schöpfung sein wird, in einer kleinen Art und Weise in mir. Gott fängt jetzt schon an in uns. Und so, das ewige Leben kann jetzt beginnen. Du musst nicht darauf warten, dass du stirbst. Weil sonst könnten wir ja alle sagen, ja passt, jetzt bin ich Christ, okay, danke, tschüss, ich verabschiede mich. Gell? Jetzt rein rational, ganz nüchtern, brutal gedacht, oder? Aber irgendwie passt das nicht zusammen mit dem, was wir da lesen, gell? Was es heißt, Christ zu sein. Dieses Nachfolgen, dieses Entdecken, dieses Ausleben. N.T. Wright hat das einmal so gesagt, wenn Gott im gegenwärtigen Leben Menschen erlöst, dann sind solche Menschen dazu gedacht, ein Zeichen und ein Vorgeschmack auf das zu sein, was Gott mit dem gesamten Kosmos tun will. Du bist der Vorgeschmack auf dem Himmel, wenn du ein Nachfolger Jesus bist. Ich sag das nochmal. Du bist ein Vorgeschmack auf den Himmel, wenn du ein Nachfolger Jesus bist. Nicht, weil du alles verstanden hast, so super die Bibel liest und was auch immer, sondern weil Gott was Neues in dir gemacht hat. Und das jetzt schon erlebbar ist. Und was heißt das dann? Das heißt dann, dass wir jetzt schon diese neue Schöpfung, dieses Herrschen ausleben können. Und da wird es jetzt ganz praktisch. Weil das heißt dann auf einmal, hey, dann auch diese Welt, auch das Herrschen auf dieser Welt, ist etwas, wozu wir aufgefordert sind. Und vor allem wir Evangelikale, ich bin ein bisschen brutal wieder, tun es da manchmal echt schwer damit. Weil wir halt dieses Bild haben, ja, Hauptsache die Seele ist errettet, geht in den Himmel, gell? Aber was wir sehen, ist dann das, diese neue Schöpfung, das Neue, was Gott machen möchte und wo er sagt, wo er auf diese Erde kommt und Gott sagt, hey, er möchte auch da, dass wir ausleben, diese Schöpfung. Und was heißt das? Das heißt, dass wir einstehen für die Schwachen. Das heißt, dass wir uns um die kümmern, denen es schlecht geht. Das heißt, dass wir uns um Lebensschutz kümmern. Das heißt, dass wir ein Kostingsland betreiben. Das heißt, dass wir uns engagieren in Politik, in Ethik, das heißt, dass wir in Bildung investieren, dass wir darüber nachdenken, okay, wie können wir Gottes Werte leben, das heißt, dass wir auf die Umwelt schauen, ganz praktisch, das heißt, dass wir die Schönheit und die Kunst Gottes, dass das nicht einfach irgendwie dritte, vierte Klasse ist, gell, die Seele ist da oben, gell, und das ist einfach irgendwie so nebensächlich, nein, sondern es ist gut. Auf einmal, wenn diese Schöpfung gut ist, und wir haben in einer neuen Schöpfung sein werden, dann hat das Einfluss. Eine letzte Geschichte vom Emmet. Der Emmet hat noch Milchzähne. Und ihr könnt jetzt ja ganz nüchtern sagen, okay, ich bin eine Zahnarzthelferin, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Aber ihr könnt jetzt ganz nüchtern sagen, na, Milchzähne sind eh wurscht, oder? Weil die kommen nicht die richtigen. Also ich warte einfach, ich weiß nicht, bis 5, 6, glaube ich, geht es. Bis dahin brauche ich 10 putzen und dann fange ich halt an, gell? Das ist ein bisschen die Vorstellung, die wir vielleicht manchmal haben vom Leben als Christ. Es ist eh wurscht, was mit der Welt passiert. Egal. Hauptsache mal dann einen neuen. Gell? Na, aber ich putze die Zähne jetzt schon vom Emmet. Ich bin jetzt schon dabei. Und Gott sagt genau das Gleiche. Wir sind noch in dieser Milchzahnzeit. Ich weiß nicht, ob das korrekter Begriff ist. Aber und das... genau, das habe ich auch schon gesagt. Evangelium ist mehr als in den Himmel kommen. Dieses Gebet, dein Reich komme. Nein, letztes Zitat vom N.T. Wright. Das Evangelium ist im Neuen Testament die gute Nachricht, dass Gott endlich König wird und dass Gott und dass Jesus, den dieser Gott von den Toten auferweckt, der wahre Herr der Welt ist. Und das Letzte. Wir müssen uns nicht auf Kieselsteine freuen. Wenn diese neue Schöpfung, dieser neue Himmel, diese neue Erde irgendwie nur ansatzweise ähnlich ist wie die jetzige, dann werden wir einfach nur staunen. Und ich habe ein paar Bilder gezeigt, ich habe dann aufhören müssen beim Raussuchen von diesen Bildern, weil ich mir gedacht habe, zu viele Bilder, es ist einfach so gewaltig, so schön. Und wir werden nie aufhören, über diese gewaltige, schöne Schöpfung Gottes zu staunen, zu herrschen, zu forschen, zu entdecken, zu leben, mit Gott zu sein. Hey, Gottes Plan, Gott mit Mensch auf einer Erde, wird Wirklichkeit werden. Und Gott wird eines Tages dastehen und sagen, hey, da ist das. Ich gebe dir diese Bausteine, was machst du damit? Und dann dürfen wir basteln, entdecken, schauen, forschen, staunen, erleben. Das ist ein gewaltiges Bild. Ich finde es spannend, es gibt ja viele Sci-Fi-Filme, gell? Da ist immer diese Hoffnung da, rauszugehen, zu entdecken, zu forschen, neue Planeten, neue und so weiter. Gell? Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, naja, so abwegig ist das nicht. Was haben wir gehört, wie viele Planeten gibt es? Wieso sollte Gott diese gewaltige Universum schaffen und dann uns einmal sagen, in der neuen Schöpfung, ja, er beschränkt sich auf diesen kleinen Bereich, bleibt es nur im Garten Eden. Ich glaube umgekehrt. Ich glaube, Gott wird sagen, hey, da ist dieses Universum. Wow, bauen wir was gemeinsam. Erleben wir gemeinsam, genießen wir einander, staunen wir. Lass mich beten. Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du der Herr der Raum und Zeit bist, dass du unser Leben in der Hand haltest, jede einzelne Sekunde. Und Vater, wir wollen immer wieder bereit sein, uns auch von dir korrigieren zu lassen, wo wir auch falsche Bilder haben von dir oder von deinem Plan. Und wir wollen staunen über dich. Und ich kann nur staunen, wenn ich darüber nachlese, was du vorhast. Und wir verstehen nur einen kleinen Teil davon. Und du gibst uns nur einen kleinen Einblick. Aber ich freue mich so sehr, bei dir zu sein, zu dir zu kommen. Aber noch viel mehr, dass du Himmel und Erde vereinen wirst. Und so zeige uns ganz praktisch, was das heißt für jeden von uns persönlich heute in dieser Welt. Wie wir heute in dieser Welt herrschen können. Und sag uns offen, wenn wir eigentlich noch nicht Teil deiner Familie sind. Wenn wir eigentlich noch gar nicht wirklich wissen, ob wir da jemals mit dir da in dieser neuen Schöpfung sein werden. Und gib uns den Mut, dann Schritte zu setzen, auf dich zuzugehen. Herr, wir staunen über dich und sagen dir Danke. Amen.